Voilà, jetzt geht es um Deutsch-Französisches, um Sauerkraut und um Leberpastete. Begrüßen Sie mit mir recht herzlich Pascal Hueck.
Hallo, bonjour.
Genau genommen geht es um zwei Frauen, um Marthe und Mathilde. Zwei Frauen, die so alt geworden sind wie das letzte Jahrhundert, fast 100 Jahre. Aber bevor wir zu den beiden Damen kommen, wollte ich erst mal fragen, Sie arbeiten ja in Berlin als Journalistin, als Korrespondentin. Wie oft Sie am Tag Heimweh und Sehnsucht nach dem Elsass haben?
Nicht sehr oft, weil ich sage immer als Witz, dass Berlin das gleiche ist wie Straßburg, aber größer. Die beiden Städten sind sich sehr ähnlich.
Das hören die Berliner aber nicht gerne.
Und die Straßburger vor allem, die hören das überhaupt nicht gerne. Nein, also es ist in die gleiche Zeit gebaut worden, diese ganz offizielle Architektur in Straßburg, die Place de la République. Und das ist von den, also als das Elsass 1871 deutsch wieder wird, wird Straßburg als Hauptstadt, als große Stadt. Die Deutschen wollen ihre Marke da lassen. Und deswegen sehen die beiden Städten sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich habe selten Sehnsucht.
Sind denn die Menschen auch ähnlich in Straßburg oder in Straßburg und in Berlin?
Also sagen Sie, ein Elsässer, der wäre ein bisschen deutsch, dann geht er auf die Barrikade. Das ist ein großes Tabu.
Immer noch?
Immer noch. Das ist unglaublich. Die Elsässer sind Franzos. Die wollen unbedingt ihre Loyalität an Frankreich prüfen. Die sind sehr schizophren. Das ist ganz, ganz kompliziert. Und wenn wir jetzt über die Psyche der Elsässer anfangen zu reden, sind wir noch heute Nacht da. Also es ist kompliziert, aber natürlich sind die sehr, die Sprache ist alemannisch, also das elsässische Dialekt. Und die Sitten, die Kultur, die Ritualen, das ist sehr, sehr eingefärbt von Deutschland. Es ist richtig eine Mischung, eine sehr glückliche Mischung zwischen Frankreich und Deutschland.
So, Sie sagen, die Städte sehen sich ähnlich aus, aber die Menschen sind völlig unterschiedlich. Sie sind in Straßburg geboren. Wie kommen Sie nach Berlin?
Oh, kompliziert. In eine elsässische Familie wie meine war das Deutsche ein bisschen, also ich bin nicht zweisprachig erzogen worden. Ich kann sogar kein Elsässisch, weil in bürgerlicher Familie sagt man, also dieser Akzent, das ist für einen Mensch und für eine Frau besonders hässlich. Also es gab keine Frage. Ich bin sehr, sehr französisch erzogen worden. Und ich musste Deutsch als erste Fremdsprache aufs Gymnasium machen. Das hat meine Mutter gewollt. Sie sagte, wir leben an der Grenze. Du musst Deutsch, was ist ja eine sehr kluge Entscheidung. Und dann habe ich mit 13 angefangen mit Englisch. Und das war ein bisschen biedere, langweilige Deutschland vergessen.
Erste Fremdsprache Englisch?
Nein, erste Fremdsprache Deutsch.
Okay.
Zweite Fremdsprache Englisch. Innerhalb von ein paar Wochen war das Deutsch vergessen. Ich wollte nur England. Ich wollte Carnaby Street, ich wollte London. Und natürlich ein Austausch zwischen Karlsruhe und Straßburg war wesentlicher, langweiliger als ein Austausch zwischen London und Straßburg. Ja? Und dann ist das Deutsch total vergessen worden, bis 89 im Frühling meine damalige Zeitung Libération sagte, wer möchte nach Deutschland? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben da eine Elsässerin in London, die geht jetzt nach Deutschland. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und eigentlich, ich bin nicht sehr esoterisch veranlagt, aber es gibt einen ganz guten Grund, nicht in England zu leben, aber in Berlin.
Sie sind ja, glaube ich, 1989 nach Berlin gegangen.
Ja, genau.
Und dann fiel gleich die Mauer um.
Es war ein Riesenglück. Also die Entscheidung ist getroffen worden Mai 89 und in November fiel die Mauer und das waren fantastische Jahre natürlich.
Wie war das für Sie, als Sie die Ostdeutschen kennengelernt haben? Die waren ja noch weiter weg von Straßburg aus gesehen.
Also die Franzosen haben immer gesagt, die Ostdeutschen sind ein bisschen wie wir. Es gibt ein sehr, sehr böser, aber irgendwas hat sie auch, was ist das gemeinsame Punkt zwischen die Franzosen, die Elsässer und die Ostdeutschen? In beide Länder sind die Deutschen einmarschiert. Und es ist sehr böse, aber es hat auch was, und man hat so eine Seelenverwandtschaft mit den Ostdeutschen.
Fühlen sich denn die Elsässer immer noch als zweiter Klasse in Frankreich?
Schwierig zu sagen. Also die Elsässer haben eine schwere Position in Frankreich. Wir sind sehr reich, wir haben wenige Arbeitslosigkeit, sehr erfolgreich wirtschaftlich. Wie wählen wir? Also die Elsässer wählen sehr rechts, sondern das ist eine der Hochburg für der Front National. Und deswegen sind die nicht sehr, 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 also nicht beliebt, ist ein bisschen, aber also nicht die absolute beliebste Franzosen, ne? Und immer ein bisschen fremd.
So, Sie sind also in Berlin, arbeiten als Korrespondentin, schicken Ihre Artikel nach Hause, nach Paris. Wie waren Ihre Erfahrungen mit den Deutschen in den ersten Jahren?
Mit den Deutschen?
Die Erfahrungen mit den Deutschen.
ja, die sind mir sehr schnell sehr vertraut geworden. Und das für eine Frau. Und ich glaube, das liegt an meine Deutsche. Meine eine Großmutter war Deutsche, aber auch all diese elsässische Seele in mir, dass ich mich sehr, sehr schnell so sehr wohlgefühlt haben. Auf die andere Seite sind die auch natürlich sehr, sehr fremd und nervig und zu ernst. Und also der Elsässer ist wirklich gespalten zwischen diese, dass man so da eine Seelenverwandtschaft findet in Deutschland und an einem sehr viel ähnelt. Und auf die andere Seite sind wir auch Franzosen und diese Ernsthaftigkeit und diese Regeln hier, das ist auch sehr, sehr fremd.
Wann kam für Sie der Anstoß oder gab es da so eine Art Erlebnis oder Art Erweckungserlebnis sogar, sich mit ihren Großmüttern zu beschäftigen?
Also ich war meine beiden Großmütter sehr, sehr, sehr nah. Ich habe wirklich sehr großes Glück. Das waren zwei sehr warme, sehr lustige, sehr starke Frauen, die meine ganze Kindheit begleiten haben. Aber ich glaube, es hat wirklich angefangen mit dem Fall der Mauer. Als die Mauer fiel, fing meine deutsche Großmutter an zu erzählen. Das hat irgendwas in sie ausgelöst, aufgelöst oder eröffnet und sie fing an, tröpfenweise ihre Geschichte zu erzählen.
Ich glaube, das müssen wir jetzt erklären. Wer ist Mathilde und wer ist Marthe?
Also Marthe ist die elsässische Großmutter. Eine ganz kleine, quirlige, wohl in ihrer Haut, gut gelaunte Frau.
Können wir sie mal auf dem Bild zeigen? Wer ist Marthe?
Das ist die. Ja. Das ist die. Und Marthe ist Elsässerin und wird nach dem Ersten Weltkrieg sofort wieder Französin. Heiratet einen Offizier der französischen Armee, Gaston Hugues, mein Großvater. Mathilde ist die deutsche Großmutter. Sie ist Deutsche. Der Vater kommt aus Memel und kommt mit der Familie ins Elsass 1906. Und das ist die kompliziertere Großmutter, die sehr durch die Geschichte gelitten hat, weil 1918 werden die Deutschen vertrieben aus dem Elsass. Das ist ein ganz, ganz böses, brutales Kapitel der deutsch-französischen Geschichte, über den man nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr spricht, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ein Kapitel, der sehr unbekannt ist.
Die beiden werden geboren, man muss sich das vorstellen, 1902. Da ist noch der Kaiser in Deutschland. Und in Frankreich genauso. In Frankreich. Aber das Elsass gehört, nennt sich das Reichsland, gehört also zum Deutschen Kaiserreich. Die beiden leben ja in einem Haus, am Vogesenwall 6, in Colmar. Wie schrieb man damals Colmar?
K-O-L-M-A-R. Und Colmar wird 1918 Colmar, C-O-L-M-A-R, und dann 1940 sofort wieder Colmar mit K. Und das ist der Schicksal. Meine Großmütter haben viermal Nationalität gewechselt. Die Namen haben sich auch, es ist immer, meine Großmutter Marthe hieß von Familiennamen Rehlin. Also in der deutschen Zeit heißt das Rehling und sobald wie das Elsass wieder französisch wird, heißt das Rehlin mit dem kleinen Akzent. Und wenn die Deutschen wieder kommen, gehen alle Akzenten weg von den Namen der Elsässer.
Wie haben sich die beiden, Marthe und Mathilde, kennengelernt?
Die haben sich, also der Vater von Mathilde mietet in dem Haus von Herr Rehlin, der Vater von Marthe, eine Wohnung. Und die beiden Mädchen sind 6 Jahre alt und fangen an zu spielen. Und so fing die Freundschaft an, die bis 2001 gehalten hat. Die beiden Großmütter sind 5 Wochen nacheinander gestorben, wie ein altes Ehepaar.
Das heißt, es hielt über, in der Zeit haben die Deutschen und die Franzosen 3-mal Krieg geführt. Es hielt über alle Epochen?
Ja, es hielt über alle Epochen und über auch, und das ist jetzt sehr, sehr, also eine richtige Leistung, es hielt über diese brutale Nationalismus nach dem Ersten Weltkrieg, wo wirklich, man kann sich das heute nicht mehr, also der Deutsche war der Bosch, ein Drecksau, ein Nationalist, einer der Blutgeschmierter, also es war eine ganz, ganz, ganz feindliche Stimmung und trotzdem hat Marthe zu Mathilde gehalten.
Vielleicht können wir nochmal durchs Jahrhundert marschieren, das heißt, bis 1918 hieß das Elsass, Elsass-Lothringen, das Reichsland. Was haben die Deutschen von den dort lebenden Elsässern verlangt? Sprache, Kultur, Ausbildung?
Die Deutschen waren sehr mild in ihrer Germanisierung. Nach 1871 wird das Elsass deutsch. Sehr mild. Man könnte sogar überlegen, es gab eine Option, man könnte sich entscheiden, nach Frankreich zu emigrieren, wenn man nicht in Deutschland leben wollte. Hart wird es in 1940, dann kommen die Deutschen wieder und dann ist es ganz brutal. Also die Germanisierung, man darf nicht mehr auf die Straße Französisch sprechen.
Wann war das entscheidende Datum? Für die, also das heißt, als die Franzosen praktisch das Elsass übernommen haben.
1918, also im November gerade jetzt 90 Jahre her, kommen die Franzosen wieder ins Elsass. Die Franzosen haben den Krieg gewonnen und dann, da ist auch eine sehr, sehr, also wirklich eine Sanierung des Elsass. Aber alles, was deutsch ist, muss raus aus den Köpfen, aber auch aus den Wohnungen.
Nun ist es ja so, Colmar ist ja damals eine Kleinstadt gewesen. Man kennt sich. Man wohnt Tür an Tür. Was ist da passiert? So, haben die Elsässer sich dann entschieden, die einen für die Deutschen, die anderen für die Franzosen? Oder wie ist man damit?
Also die Elsässer sind sehr, wie meine Großmutter macht. Die machen, also meine Großmutter macht ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für die Mehrheit der Elsässer. Man macht einfach mit. Und man bleibt Elsässer. Ich glaube, das ist die richtige Identität. Diese zwei Riesennationen probieren sich zu kämpfen für dieses kleine Mädchen, das Elsass. Und die Elsässer sagen, ja, wir sind erstmal Elsässer und dann... aber es ist, diese Region ist immer so sehr, sehr mit sehr viel Kraft und Verbitterung zwischen den beiden Ländern umgekämpft worden.
Mart und Mathilde sind 1918 beide 16, also Teenager. Was passiert mit der Familie von Mathilde, als die Franzosen, jetzt sage ich mal, das Elsass zurückgenommen haben?
Das ist ein sehr, sehr trauriges und eigentlich das traumatische Erlebnis in der Leben meiner Großmutter. 1918, in Frankreich herrscht das Bodenrecht, ist Franzose, wer in Frankreich geboren ist. Und für das Elsass gibt es eine Ausnahme und im Elsass ist das Blutrecht eingeführt. Das heißt, ist Franzose, wer von französischen Eltern. Meine Großmutter Mathilde, der Vater ist Deutscher, die Mutter ist Belgierin, aber sie ist Deutsche. Man nimmt damals die Nationalität des Vaters. Und sie ist jahrelang, meine Großmutter und ihr Vater sind jahrelang ohne Nationalität. Die betteln mit so viel Eifrigkeit, um Franzose zu werden. Und meine Großmutter wird Französin, als sie meinen Großvater heiratet. Und mein Urgroßvater wird Franzose 1927. Also das heißt, von 18 bis 27 hat er keine Nationalität. Der verliert seine Arbeit, meine Großmutter darf nicht mehr aufs Gymnasium. Die Freunde kehren den Rücken. Also es ist eine ganz, die haben kein Geld mehr, die müssen die Möbel verkaufen. Es ist eine ganz, ganz bittere Schicksalsschlag.
Ihre Großmutter Mathilde hat eine Schwester, die nach Berlin geht. Was erlebt sie dort?
Also die Schwester meiner Großmutter heißt Georgette und das ist natürlich die Heldin, die schillernde Figur meiner Geschichte, weil Georgette war Spartakistin in Berlin. Sie verließ das Elsass am Ende 1918, also in den letzten Beben des Krieges, kommt nach Berlin, öffnet eine Schule in Adlershof. Adlershof war damals ein rotes Vorort von Berlin, also ein sehr, sehr bolschewistischer Arbeiterort und eröffnet die erste weltliche Schule in Preußen, die erste nicht-konfessionelle Schule und ist, das haben ihre Schüler bezeichnet, eine eifrige Missionarin der bolschewistischen Kurse. Eine ganz, ganz ungewöhnliche, tolle Frau.
Jetzt muss ich mal ein Zitat vorlesen. Als die Georgette nach Berlin kommt, muss sie wohl doch einen großen Schock gehabt haben. Dieses Berlin war schon 1918, 19 offensichtlich nicht für jeden immer so ganz angenehm. Ich zitiere mal. Sie kommt also am Bahnhof Friedrichstraße an. Es war ein fahler Tag. Jede Großstadt wirkt ernüchternd am Morgen und bei der Helligkeit, aber keine Stadt ist so abscheulich wie Berlin, wenn es grell beleuchtet wird. Und es war damals grell beleuchtet bis in die hintersten Ecken hinein. So, dann schreibt sie weiter, glaube ich, in ihr Tagebuch, über die Berliner. Und die Menschen ekelten mich, sahen alle übernächtig, zerfressen und durchwühlt aus. Dazu waren sie abscheulich gekleidet. Ich hatte das Gefühl, hier läuft jeder rum, wie es ihm passt und wie es gerade kommt. Wenn es sein muss, im Nachtkleid mit Schwimmbütze. War das für Sie als Elsässerin, als Landei ein Schock?
Also ich bitte Sie, Landei. für mich, als ich nach Berlin kam.
Nein, für Georgette.
Für Georgette, ja. Ja, ich glaube ja. Also sie hat in Colmar studiert, sie hatte andere Berufungen als Lehrerin in andere Teile Deutschlands am Rhein und ich glaube auch, irgendwas hat sie auch in Frankfurt gemacht, aber Berlin, sie ist nicht den Charme, diese große, proletarische, raue Stadt verfallen, wie ich. Also ich liebe Berlin, weil es nicht dieses beliebliche, glatte Wirtschaftswunder, was die viele deutsche Städte haben. Also ich will jetzt niemanden beleidigen, aber so Karlsruhe oder selbst München, München ist eine wunderschöne Stadt, aber es ist zu reich. Und diese Raue an Berlin, das hat mir total angetan. Aber da sind wir sehr unterschiedlich. Ich glaube, Georgette hat das erschrocken.
Also was Georgette dann zustößt und was ihr passiert, das verrat man natürlich nicht, weil das Buch soll ja auch verkauft und gelesen werden. Aber meine Frage ist jetzt, warum hat die Mathilde nie versucht, sie war ja sehr in Bedrängnis, es wurde ihr sehr schwer gemacht, mit ihrem Mann das Elsass zu verlassen, nach Deutschland zu gehen, war ja direkt vor der Haustür. Ja.
Also ich glaube, weil die keine Familien mehr hatten, wo sollten sie hin? Also der Mann kam aus Memel, das ist sehr weit weg, der hat, mein Urgroßvater war sehr, sehr viel verreist, er hatte in Brüssel, in Riga, in Bordeaux gelebt, die hatten keine Wurzeln mehr und die hatten sehr lange im Elsass und das Elsass war, das ist nicht ein Einzelschicksal, es war für viele Deutschen die Heimat geworden. Und dazu muss man noch sagen, dass die Mutter meiner Großmutter sehr schwer krank war, ist da 1921 gestorben und das war mit dieser schwer kranken Belgierin sehr schwer, das Elsass zu verlassen.
Ich glaube, jetzt sollten wir mal erklären, wie es kommt, dass die beiden jungen Mädchen, die dann älter werden, heiraten, dass sie ihre Großmütter sind. Denn zunächst hatten sie ja nichts anderes als die Nachbarschaft. Die eine mit französischen Wurzeln und die andere mit deutschen.
Also meine Großmütter haben sich, diese Freundschaft hat 95 Jahre gehalten. Die Großmutter Macht ist mit einem französischen, ein Kapitän der französischen Armee, also ein französischer Hauptmann verheiratet und muss dann 1940 sofort das Elsass verlassen und darf, als das Elsass von den Deutschen annexiert ist, darf nicht mehr zurück. Also sie lebt in Tours in Frankreich mit ihren zwei Söhnen und kommt nach dem Krieg zurück. Und sofort stürzt sich Mathilde Macht ist wieder da, stürzt sich bei ihr zu Hause und meine Eltern, mein Vater und meine Mutter gucken sich an und verlieben sich und so. Es ist wunderschön. Also jeder, der eine beste Freundin hat, hofft sich, dass die Kinder irgendwo heiraten. Und bei denen ist es gelungen.
Das heißt, das sind ihre Großeltern, weil die Kinder geheiratet haben, der Sohn und die Tochter.
Ja, genau. Also meine Mutter ist die Tochter von Mathilde und mein Vater ist der Sohn von Macht. Und so, und mein Bruder und ich haben jede Ferien, jedes Wochenende bei den Großmüttern verbracht. Wir sind immer mit der Bahn von Straßburg nach Colmar. Und da ist diese Freundschaft noch über die Enkel und dann die Urenkel noch enger geworden.
Wir wollen aber im Jahrhundert nochmal weitergehen. 1940 kommen wieder die Deutschen. Was passiert dann im Elsass?
Das ist eine ganz, ganz schmerzliche Kapitel der elsässischen Geschichte. Weil das war, also die Deutschen sind sehr zivilisiert 1971 in Elsass gekommen. 1940 ist das brutal. Also es ist erstmal, da ist kein internationales Abkommen, es ist eine Annexierung. Die Elsässer verlieren ihre Rechte, die müssen Deutsch sprechen auf der Straße, sonst geht man in Konzentrationslager oder ins Arbeitslager. Meine Mutter hieß Yvette, das ist das französischste Name, was man sich vorstellen kann. 1940 muss sie plötzlich Magdalena heißen. Also alle Namen
werden. Das heißt, sie muss ihren Namen ändern.
Ja, ich habe noch ein Papier mit der Hakenkreuz. Es ist eine Unnennung der ganze Mädchen, die zu französische Namen haben. Und das Allerschwierigste und noch sehr, sehr schmerzliche ist, dass die 1942 sind die jungen Elsässer zwangsläufig in der Wehrmacht also die müssen da in der Wehrmacht kämpfen. Und das ist ein ganz, ganz harter Kapitel der Geschichte.
Ja, wie hat sich das abgespielt? Wurden die zwangsrekrutiert?
Also die waren zwangsrekrutiert und die mussten dann sofort in der Wehrmacht, also man brauchte neue Kräfte, besonders im Osten. Die sind sofort im Osten, also nach Russland geschickt worden, weil man hat gedacht, auf dem Westfront ist das mit den Elsässern gefährlich. Die könnten verraten, die könnten denken, ja, wir gehen doch zu Frankreich, also ganz weit weg. Und das ist natürlich, wenn die Elsässer zurückkommen, 1945, ein Riesentabu. Viele waren in der SS. Es gibt das berühmte Kapitel in Oradour, dieses Dorf in Frankreich, das völlig verbrannt ist. Und man hat nach dem Krieg gemerkt, dass da in diesem Regiment, SS-Regiment, auch Elsässer waren. Also das hat für sehr viel schlechtes Blut zwischen Frankreich und das Elsass. Und jetzt fangen an, in den letzten 10 Jahren, die ehemalige Soldaten zu erzählen. Aber lange hat man das richtig vertuscht und nicht
tabuisiert.
Tabuisiert, ja.
In der Zeit von 1940 bis 1945 heißt das Elsass dann, glaube ich, Gau Baden-Elsass.
Genau, ja.
Da gab es auch einen Gauleiter.
Da gab es einen sehr schlimmen Gauleiter, Wagner, der sehr hart und sehr, also ein strammer Nazi und der wirklich in Elsass sehr viel Schaden gerichtet hat.
1945 ändert sich die Großwetterlage wieder komplett. Was passiert, als die Franzosen zurückkehren?
Ja, da ist man, hat man probiert, es ist auch eine ganz, ganz heikle und komplizierte Geschichte, aber man hat probiert, es gab natürlich einen unglaublichen Revanchismus und eine sehr große Hass, wie 1918, aber man hat probiert, nicht die gleichen Fehler, das ein bisschen sanfter oder die Geschichte probieren zu verarbeiten, aber es war trotzdem, es gab so überall Plakaten im Elsass, c'est chic de parler français. Es ist schick, Französisch zu sprechen. Das Deutsche war verpönt, das Elsässische auch. Und das ist ein Grund, warum die Elsässer weit davon sind, zweisprachig zu sein. Und dann kippt die Stimmung in Frankreich. Jeder ist Franzose, jeder will seine Loyalität zu Frankreich. Es gibt so einen Witz, der sagt, die Elsässer sind immer sehr, also die wählen mit der Regierung in Frankreich. Die haben jahrelang konservativ gewählt und als Mitterrand in die Macht kommt, wählen sie plötzlich Sozialist, was überhaupt nicht das Charakter der Elsässer, die sind sehr konservativ. Aber nur, um zu prüfen, wir sind Franzosen, wir wählen, wir sind loyal, egal welche Regierung.
Diese ganz großen Veränderungen, drei Kriege innerhalb von kurzer Zeit, Wechsel der Herrscher und der Herrschaft, das spiegelt sich ja dann oft in ganz kleinen Dingen ab. Sie haben ja gerade im Vorgespräch noch erzählt, Straßennamen. Wie war das denn in Colmar mit großen Straßen?
Also Colmar, gut, der Vogesenwall, wo die Großmütter gelebt haben als Kind, heißt 1918 Avenue de la Liberté. Eine andere Straße, wo meine Großmutter gelebt hat, heißt 1940 Straße, also Adolf-Hitler-Straße und heißt schlagartig 1945 Avenue de la République. Und so geht es weiter. Also diese ganzen Straßen werden zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, die ganzen Generäle, die den Ersten Weltkrieg auf die französische Seite, Castelnau, Joff, Clemenceau, Poincaré, also die ganze, das Elsass ist, das sehen Sie überall, in alle Straßen sind diese Generäle der französischen Armee, geben ihre Namen.
Als in den 90er Jahren in Südosteuropa der Balkan explodierte, was ging Ihnen da durch den Kopf? Denn im Prinzip hatten wir ja damals auch im Elsass so etwas Ähnliches wie ethnische Säuberungen. Aus dem Nachbar und aus dem Bekannten wurde plötzlich der Gegner der Feind. Haben Sie eine Erklärung, wie Sie es im Elsass geschafft haben, dass nach 1945 die Spannung ja Jahr für Jahr oder Jahrzehnt für Jahrzehnt abgenommen hat? Welche große Leistung haben Sie vollbracht?
Also ich glaube, es liegt an der, also die Leute, die zurückgekommen sind aus Zentralfrankreich, um das Elsass, um da eine neue, also neue politische Einrichtung, waren das sehr, sehr klar und sehr bewusst, dass man nicht die Irrtümer von 1918 wieder wiederholen sollte. Aber es liegt also es scheint ein Klischee, aber es liegt an Adenauer und de Gaulle, an diese großartige Versöhnung. Also es ist irgendwie, wenn man diese Geschichte liest und sich damit beschäftigt und auch durch so eine Familiengeschichte unglaublich, dass 90 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, 50 Jahre nach der Zweiten, dass es zwischen Frankreich und Deutschland so friedlich und dass es nie wieder Krieg geben wird. Also das ist eine unglaubliche Leistung der Völker, aber auch der Regierung. Ich höre jetzt mich wie eine Sonntagspredigerin und das ist mir so lange, diese deutsch-französische Freundschaft als Journalistin auf den Geist gegangen, aber da ist wirklich was dran. Das ist eine unglaubliche Leistung.
Glauben Sie auch, dass es ein festes Fundament hat?
Absolut, absolut. Also da bin ich mir, das hat mir, es hört sich jetzt auch sehr sentimental, aber das hat mir Mathilde auf ihrem Sterbebett, sie hat gefragt, meinst du, es wird wieder einen Krieg geben? Und da könnte ich sie absolut beruhigen. Ich glaube, dass zwischen Frankreich und Deutschland, es sind so viele Beziehungen und Verständnis und nein. Es gibt vielleicht noch ein bisschen Spott, dass die Deutschen denken, der Franzose ist ein bisschen leichtsinnig und nicht sehr seriös und der Franzose denkt immer noch, der Deutsche ist langweilig, aber das ist so richtig harmlos.
Ja, man lernt nämlich eine ganze Menge in dem Buch. Da würde ich gerne noch ein paar Begriffe klären. Was ist denn ein Wackes?
Ein Wackes ist ein Voyou, ein Filou. Das ist der Junge, der Samstagabend mit seinem Moped durch die Dörfer, der trinkt ein bisschen zu viel, der ist nicht böshaft, aber der ist ein bisschen so ein Rowdy. Ja? Aber es ist auch der Name, und das sagt sehr viel, die man gegeben hat zu den Elsässer Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in der deutschen Armee Krieg geführt haben.
Was sind die Boches?
Also die Boches sind die Deutschen, nach dem Ersten Weltkrieg aber immer noch. Als ich nach Deutschland ging, die Chefredaktion von Libération war sehr, sehr Also eigentlich, ich hoffe, keiner sitzt da, ein bisschen doof, aber sehr, sehr frankophil und franco und Patriot. Und der Chefredakteur sagte, Neulia, du gehst jetzt zu den Bosch. Also das war die Haltung. Also es ist immer noch ein Schimpfwort, aber es hat nicht mehr diese Böshaftigkeit, was es 1918 hatte.
Sind das denn noch aktuelle Kosenamen für die Deutschen hier? Schleus, Teuton, Fridolins, Fritz, Spunzis?
Ja, also ich erzähle Ihnen jetzt eine kleine Geschichte. Ich habe einen deutschen Mann als unser erster Sohn. Als ich schwanger sah, sagte mein Mann, also Fritz wäre doch ein super Name. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Und mein Vater sagte, dann will ich nicht Großvater werden. Das geht nicht. Also es hält doch nach.
Darf ich fragen, Ihre Kinder, wie alt sind Sie jetzt?
12 und 9.
Wie empfinden die? Als Deutsche oder als Franzosen oder als Elsässer oder irgendwas dazwischen?
Es ist ein bisschen kompliziert und es ist das klassische Beispiel, wenn ein Fußball, es hat nie in der Finale der WM, Gott sei Dank, Frankreich gegen Deutschland. Und der Kleine sagt immer, ja, wenn wir für Frankreich sind, ist Papa traurig. Und wenn wir für Deutschland sind, bist du traurig. Das ist ein großes Loyalitätskonflikt. Aber die sind auch sehr, sehr, also jetzt mit dem Fußball, aber ich glaube, es ist denen noch nicht bewusst, aber ich glaube, die sind ganz froh, zwei Pässe zu haben. Und zwei, also bei dem Fußball ist es
also
sehr praktisch.
Sie haben alle zwei Pässe?
Die haben, ja, ich nicht, aber die Kinder, ja.
Welchen Pass haben Sie?
Einer.
Welchen?
Ja, der Französische. Obwohl ich mich überlege, man kann, das ist das einzige Land in Europa, wo man eine Doppelstaatsbürgerschaft, Frankreich, Deutschland. Und ich überlege, ich glaube, es würde Sinn machen, ich könnte in Deutschland wählen. Und das würde, aber es ist ein schwerer Schritt, ich würde nie die Französische abgeben.
Toujours français.
Hm? Toujours.
Ich würde gerne noch, weil man spürt es in dem Buch, es ist eigentlich eine große Liebeserklärung auch an Mathilde, an die deutsche Großmutter. Erzählen Sie uns doch, es war ein langes, ein sehr reiches Leben. Sie starb 2001, also ist sie 99 Jahre alt geworden. Und sie hatte einen ganz bestimmten Wunsch, wie sie beigesetzt werden möchte.
Sie erzählen doch das Ende. Also meine Großmutter Mathilde war sehr klug, sehr schwierig manchmal. Wir hatten auch es war ein stürmisches Leben zwischen uns, Lieben zwischen uns. Sie war sehr originell, die war ein bisschen verrückt, aber in einem sehr angenehmer Weg. Und sie wollte nicht im Friedhof. Sie wollte, das darf man in Frankreich, das darf man in Deutschland nicht, die wollte in den Vogesen, an einem Ort, wo sie sehr glücklich gewesen war. Sie wollte da beerdigt werden. Und dieses letzte Kapitel erzählt die Geschichte dieses Beerdigung, was für uns ein bisschen, also wenn man plötzlich die Urne seiner Großmutter, mein Bruder saß im Auto mit der Großmutter zwischen die Knie. Und da muss man diese Asche so irgendwie, aber da müssen Sie das Buch lesen, das erzähle ich jetzt nicht.
Okay, gut, die Pointe wird nicht verraten und die Geschichte auch nicht. Ich weiß aber, dass man sehr viel über Marthe, und da habe ich jetzt auch was gelernt, ich habe nämlich spontan Marthe gesagt, die deutsche Aussprache. Also über Marthe und Mathilde kann man sehr viel lernen, aber weit, weit mehr darüber hinaus, über Deutsche und Franzosen und über die Elsässer. Und das ist eine hochspannende Geschichte. Vielen Dank, Pascal Hueck.
Merci.